1923 stand Carl Böhm eines Abends in München am Pult des Orchesters, dirigierte die verkaufte Braut und für einen Stehplatz musste man 180 Milliarden Papiermark bezahlen. Man könnte sagen, ja, Kultur, das war auch damals schon teuer, dann muss man sich vorstellen, die Zeitung mit der Kritik, die kostete danach am nächsten Morgen auch 100 Milliarden Papiermark. Das heißt, alles war unfassbar teuer, es war das Jahr der großen Inflation. Über dieses Jahr, 1923, hat Tobias Bleek, Professor an der Folkwang-Universität Essen, ein Buch geschrieben, es heißt Im Taumel der 20er, 1923, Musik in einem Jahr der Extreme. Und mit dem bin ich jetzt verbunden, er sitzt in Essen. Hallo, Tobias Bleek.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Ja, das Jahr 1923, das gab es natürlich nicht nur in Deutschland. Dieses Jahr gab es auf der ganzen Welt. In China, in Japan wird das Jahr ganz anders ausgesehen haben als jetzt zum Beispiel in Mitteleuropa. Kann man eigentlich von dem Jahr 1923 in der Kulturgeschichte sprechen?
Also von dem Jahr 1923, glaube ich, kann man auf jeden Fall nicht sprechen, weil das Spannende ist ja, wenn man die Optik chronologisch begrenzt und sich einen engeren Zeitraum anguckt, dann schärft man eigentlich den Blick für das Disparate, was da nebeneinander passiert und nicht nur weltweit, sondern selbst in einem Land. Und als Autor eines Buches muss man sich natürlich irgendwie beschränken. Insofern werden Sie in meinem Buch leider nichts zum Musikleben in China in diesem Jahr finden.
Worauf haben Sie sich denn eigentlich beschränkt bei Ihrer Betrachtung des Jahres 1923?
Ich habe versucht, eine transatlantische Perspektive zu wählen mit einem Schwerpunkt in Europa und auch in Deutschland. Es gibt 8 große Kapitel, 5 sind um einzelne Figuren zentriert, also Komponisten aus dem Bereich der sogenannten Kunstmusik, wie zum Beispiel Igor Stravinsky, Bela Bartok oder Arnold Schönberg. Dann gibt es 2 Kapitel, die gucken auf die andere Seite des Ozeans, zum frühen Blues und Jazz, also Bessie Smith, Lillian Hardin, Louis Armstrong. Und dann gibt es 3 Kapitel, die gucken sich eher so gesellschaftliche Fragen an. Also zum Beispiel die Frage, wie wird Musik eigentlich vereinnahmt in Zeiten der Ruhrbesetzung?
Wie kriegt man denn eigentlich als Autor ein Gefühl für so ein Jahr? Weil man muss sich ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Schaffensprozesses vorstellen, was das alles für Auswirkungen hatte, auch wie die Menschen damit umgegangen sind. Wo recherchiert man da?
Die Quellenbasis ist enorm breit und der Riesenvorteil, den man natürlich bei dem Jahr 1923 im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 1823 hat, ist, es gibt historische Tondokumente. Also Musikerinnen wie zum Beispiel Bessie Smith oder Louis Armstrong haben in diesem Jahr ihre ersten Aufnahmen gemacht. Und das heißt, man kann für sich selbst dieses Jahr auch zum Klingen bringen. Und andere Dokumente, die natürlich extrem wichtig sind, sind Zeitungen, Tagebucheintragungen, Konzertkarten, Sie haben gerade eine erwähnt, Programme, Briefe und so weiter und so fort.
Sie haben gerade gesagt, man beschäftigt sich auch damit, wie Musik damals instrumentalisiert werden konnte. Und ich habe mir mal die Stücke angesehen, die Sie da beschreiben, zum Beispiel Stravinskys Lenos oder auch die Erfindung der Zwölftönigkeit von Arnold Schönberg. Die war natürlich ein bisschen früher, aber da hat er seine ersten Stücke zwölftönig veröffentlicht. Dann gab es diese deutschen Lieder, die im Zuge der Ruhrgebietsbesetzung instrumentalisiert wurden. Man kommt ganz stark auf den Gedanken 1923, das war ein Jahr, in dem Musik stark dazu eingesetzt wurde, um zu polarisieren. Das heißt, man beschwor zum Beispiel mit den deutschen Liedern eine Einigkeit nach innen, aber außen war natürlich Frankreich der Feind, der mit diesen Liedern angegriffen werden sollte.
Das hängt natürlich ganz stark zusammen mit dem historischen Kontext. Also wenn wir jetzt mal auf Deutschland blicken, war das ja bekannterweise ein Jahr multipler Krisen. Also Beginn des Jahres eben der Einmarsch von französischen und belgischen Truppen ins Ruhrgebiet. Dann die Hyperinflation, die natürlich auch zu einer Polarisierung und zu einer Spaltung der Gesellschaft mit beigetragen hat. Der Hitler-Ludendorff-Putsch und in so einem Raum ist natürlich klar, dass der Umgang mit Musik auch sofort politisch wird. Ich finde das interessant, weil wir heute ja natürlich unter ganz anderen Umständen und in einem geringeren Maße auch eine ähnliche Form von Repolitisierung eigentlich des Musiklebens beobachten im Hinblick jetzt auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und damals muss man sich klar machen, das war 5 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab immer noch unglaublich viele gewalttätige Konflikte und es gab eine Neujustierung der Gesellschaft. Und insofern hatte Musik natürlich auch eine andere politische Rolle.
Das ist ja eigentlich eine schlechte Nachricht, wenn man so häufig darüber nachdenkt, ob Musik vielleicht eine verbindende Kraft hat, weil 1923, das war ja am Ende dann in Deutschland auch ein Jahr, in dem man sich sogar als Liberaler wieder so eine Gänsehaut gönnen konnte, wenn man ja deutsche Schlachtengesänge sang, weil man konnte sich endlich mal als Opfer fühlen beim Absingen von Musik.
Ja, ich glaube, wenn man das differenziert betrachtet, würde ich schon sagen, dass es beides gab. Also es gab ja auch viele, die sich gegen dieses Absingen von vaterländischen Gesängen zur Wehr gesetzt haben. Und ich denke, was spannend ist natürlich in so einer Krisenzeit, welche Funktionen hat Musik? Und wenn man zum Beispiel ins Konzertleben schaut, ist es ganz klar, Musik hat natürlich auch die Funktion, einen Rückzugsort zu bieten und vielleicht auch einen Ort, um gemeinsam wieder zu Kräften zu kommen. Und das ist, glaube ich, in diesem Jahr auch schon eine wichtige Funktion gewesen. Und die hat natürlich auch eine Einheit unter denjenigen gestiftet, die im Konzert saßen, und das war nicht unbedingt immer nationalistisch motiviert.
Also wenn in Deutschland sozusagen Musik ermöglicht hat, entweder eine Art von Eskapismus oder eine Besinnung auf das Vaterländische, wie wurde denn dann eigentlich Musik in Frankreich gleichzeitig praktiziert in diesem Jahr der Krise?
Was für Frankreich interessant ist, es gab ja eine relativ enge Verbindung zu den USA. Also zum Beispiel der frühe Jazz war sehr viel früher in Paris zu hören als in Berlin. Und da gab es auch Auseinandersetzungen, natürlich zwischen verschiedenen Fraktionen, also eher konservativ eingestellte Musikerinnen, Musikkritiker, die gegen diese neue Tendenz irgendwie gewettert haben. Und dann aber fand ich eben sehr spannend, also es gibt einen wunderbaren Brief, unter anderem unterschrieben von Maurice Ravel, wo Komponisten dafür plädieren, das Musikleben doch bitte zu entpolitisieren und wieder der Musik mehr Raum einzuräumen.
Sie haben sich unglaublich lange vermutlich mit dem Thema beschäftigt, wahnsinnig viel gelesen. Sie haben ja eben schon gesagt, wie viel Sie recherchiert haben. Gab es denn etwas, was auch Sie als Musikwissenschaftler noch überrascht hat?
Also mich hat unglaublich viel überrascht, muss ich sagen, weil man fängt natürlich an zu recherchieren und hat vielleicht so eine grobe Idee, was in dieser Zeit passiert. Und für mich war spannend, dass sich dieses Buchprojekt eigentlich auch verändert hat. Also ich kam zu diesem Jahr relativ traditionell erstmal über kompositionsgeschichtliche Neuerungen. Sie haben die Zwölftontechnik erwähnt, da gibt es den Namen Schönberg, aber auch noch andere, Hauer Klein. Und dann natürlich war es auch ein wichtiges Jahr für Strawinsky mit der Uraufführung von Lenos und dann etwas später dem Oktett und dieser neoklassizistischen Wende. Und was mich dann eigentlich an diesem Jahr so gepackt hat, ist, dass man eben wunderbar diese Verflechtung von Musik und Gesellschaft untersuchen kann, die Politisierung, die Rolle der Ökonomie. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht der rote Faden, der so ein bisschen durch dieses Buch geht und die Perspektive, die ich gewählt habe.
Wenn Sie jetzt als Chronist einer Zeit 100 Jahre zurückgeblickt haben und Sie stellen sich vor, in 100 Jahren sitzt da wieder ein anderer Tobias Bleek und blickt vielleicht auf unser Jahr 2023 zurück, worüber wird der dann wohl berichten? Welche Musik wird der herausnehmen, um unsere Zeit zu charakterisieren?
Das ist eine spannende und auch sehr komplizierte Frage, weil der Vorteil des Historikers ist natürlich, man hat die Distanz und kriegt natürlich einen besseren Überblick. Ich denke natürlich, wie damals auch, gibt es bestimmte Riesenthemen, die uns heute beschäftigen, also das Verhältnis von Musik und Medien, die Art und Weise, wie Medien unser Hören von Musik verändern. Und dann natürlich diese unglaubliche Vielfalt von Musik, die verfügbar ist für alle. Also das fand ich jetzt schon interessant zu sehen, wie vielfältig eigentlich das Musikleben im Jahr 1923 war. Das war mir vorher im Detail auch nicht so bewusst. Und also wenn ich mich jetzt sozusagen in die Zukunft projiziere, dann hätte ich wahrscheinlich noch stärker dieses Gefühl, in einer Quellenfülle zu ertrinken und zu versuchen, mir da eben irgendwie einen roten Faden zu schaffen.
Also Tobias Bleek bleibt auch in Zukunft Historiker und geht mit historischen Quellen um. Er ist der Autor des Buches Im Taumel der 20er, Musik in einem Jahr der Extreme. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch hier in Treffpunkt Klassik in SWR 2.
Vielen Dank.